ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Dieser Tag begann für Berliner und für Berlin-Pendler nervig. Der öffentliche Nahverkehr verkehrt heute mal wieder nur eingeschränkt. Warnstreik bei der BVG. Noch bis Dienstschluss fahren Busse, Straßen und U-Bahnen nicht. Als Ausweichmöglichkeit bleiben nur die S- und Regionalbahnen, meist von der Deutschen Bahn. Morgen gehen die Tarifverhandlungen bei der BVG weiter. Eine Einigung ist aber nicht in Sicht. Entsprechend kämpferisch gaben sich die Mitarbeiter am Vormittag auf der Streikkundgebung vor dem BVG-Sitz, berichtet rbb24-Reporter Kaveh Kuroshi.
Trillerpfeifen, wütende Reden und viele Verdi-Westen. Die Streikenden wollen unter anderem monatlich 750 Euro mehr Einkommen. Und sie halten das für gerechtfertigt. Die Arbeitsbedingungen hart, kaum Wertschätzung von den Kunden und der Arbeitgeber zahlt schlecht. So sieht es Klaus, der Busfahrer ist.
Wir werden immer permanent ausgesaugt und man hat ja nichts im Leben. Man ist ja permanent nur auf Arbeit. Die Wertschätzung von der Firma ist nicht da, von den Fahrgästen. Und ja, man hält nur zusammen, weil Kollegen da sind und man unterstützt sich. Das ist das Problem hier.
Viele hier erzählen, wie die Schichtarbeit schlaucht oder Passagiere sie bespucken oder angreifen. Mindestens das Geld sollte da zum Leben reichen, meint auch Christopher, der ebenfalls Busfahrer ist.
Wir sind heute hier, um unsere Forderungen deutlich zu machen. Ich selbst komme am Ende des Monats mit dem Geld einfach nicht hin. Ja, ich habe Rechnungen zu bezahlen, Miete, dann willst du vielleicht mal schick essen gehen. Und das ist mit dem Gehalt aktuell nicht möglich.
Bei den BVG-Beschäftigten ist die Streikbereitschaft groß, notfalls auch über eine längere Zeit. Die Berliner nehmen es größtenteils gelassen mittags am Hermannplatz. Viele sagen, es sei nicht einfach, doch irgendwie gehe es eben schon. So wie Wiebke, die gerade mit dem Fahrrad kommt.
Ich bin häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe auch Deutschland-Ticket, ich habe ein Auto. Ich fahre so, wie es gerade passt.
Und Sonja, Psychologin und zu Fuß unterwegs, hat Verständnis für die Streikenden.
Ich denke mal, da werden ja wichtige Themen thematisiert, wie Arbeitsbedingungen, Löhne. Und ein Stück weit ist ja Streik ein legitimes Mittel, auch diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, ja.
Doch die Herausforderungen des BVG-Streik treffen manche auch härter. Tore, ein Student, hat einen langen Fußmarsch vor sich. Deshalb nervt ihn der Streik schon.
Ja, stört mich in der Tat, weil ich noch eine weitere Zugfahrt habe und muss jetzt 40 Minuten zur S-Bahn laufen.
40 Minuten mit Gepäck, wohlgemerkt. Vom Hermannplatz zur Warschauer Straße. Tore wird heute wohl nicht der Einzige bleiben, der mit diesen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Es ist der zweite 24-stündige Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Morgen wird wieder verhandelt.
Kaveh Kuroshi über den Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Als Ausweichmöglichkeit bleiben halt nur S- und Regionalbahnen. Von der Deutschen Bahn etwa im Fern- und Regionalverkehr wird es absehbar im Norden Einschränkungen geben. Ab August wird die Strecke Berlin-Hamburg generalsaniert. Unter anderem müssen 180 Kilometer Gleise und 200 Weichen erneuert werden. Heute wurde das Ersatzkonzept vorgestellt. Auf Pendler kommen da harte Zeiten zu, resümiert rbb24-Reporter Björn Hase-Wendt.
Noch rollen die Fern- und Regionalzüge am Bahnhof in Wittenberge. Ab August ist damit Schluss für 9 Monate. Stattdessen geht es nur noch mit dem Bus in Richtung Berlin und Hamburg. Bahnfahrer wie Birgit und Udo haben schon jetzt große Sorgen.
Schwierig. Wenn man sieht, wie voll die Züge manchmal sind, so viele Busse können sie gar nicht nehmen. Und der Verkehr auf der Straße ist auch nicht unbedingt besonders sinnvoll.
Anders wird es aufgrund des umfangreichen Bauprogramms nicht gehen, stellen die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg klar. Für den Regionalverkehr wird es ein umfangreiches Ersatzbusangebot geben. Vor allem für den wichtigen RE8 zwischen Wittenberge, Nauen und Berlin. Patrick Fiedler vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.
Wir haben hier eine Linie, die eben die besagte B5 nutzt, damit schnell, vergleichsweise schnell, so schnell wie möglich, aus Richtung Wittenberge über Perleberg und Küritz in Richtung Berlin verkehren wird.
Ab Wittenberge alle 60 Minuten, ab Perleberg sogar alle halbe Stunde.
Auch das ist ein Thema, dass wir versuchen, mit einer erhöhten Taktdichte den Fahrgästen eine möglichst zeitliche Flexibilität auch zu geben.
Hinzu kommen mehrere regionale Ersatzbuslinien, etwa über Wittenberge, Bredin, Havelberg und Küritz oder über Küritz, Friesack und Wustermark. In Wustermark und Dalgo-Döberitz am Havelland geht es dann in die Züge nach Berlin.
Das heißt, schnellstmöglicher Umstieg, nicht nach Berlin reinfahren, weil wenn wir nach Berlin reinfahren, dann sitzen wir in der Staufalle.
Und die Pendler würden noch mehr Zeit verlieren, trotz aller Anstrengungen. Eine echte Alternative ist ja Ersatzverkehr nicht. Das räumt Patrick Fiedler vom VBB ein und macht es an einem Beispiel fest.
Bestandsfahrzeit ist ungefähr 1:30 Stunden, wenn ich jetzt Wittenberge Berlin Hauptbahnhof nehme, mit dem Zug, mit dem RE8. Das werden von Wittenberge nach Berlin Hauptbahnhof 3:30 Stunden werden. Das ist die bittere Wahrheit.
Viele Pendler werden also überlegen, ab Sommer auf das Auto umzusteigen.
Informationen von Björn Hase-Wendt. An Berliner Schulen gehen absehbar viele Pädagogen in den Ruhestand. Andere wechseln, auch aus privaten Gründen, das Bundesland. Genügend Lehramtsabsolventen rücken nicht nach. Mit dem Land ist zwar verabredet, dass die Berliner Universitäten Studierende zum Abschluss bringen sollen, 2500 jährlich. Damit hat sich heute der Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses befasst, über den rbb24 Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann berichtet.
Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra lobt die Berliner Universitäten. Sie hätten in den vergangenen Jahren das Lehramtsstudium massiv ausgebaut. Das wirke sich auf die Studienabschlusszahlen aus.
Da haben wir einen kontinuierlichen Aufbau von 689 im Jahr 2017 hinzu. Und das ist dann tatsächlich auch eine Rekordzahl gewesen in 2023, 1193.
Die Wissenschaftssenatorin erwartet, dass die momentan steigenden Studienanfängerzahlen auch in Zukunft weiter zu mehr Abschlüssen führen werden. Sie sehe gut Chancen, künftig die Zielzahl von 2200 Lehramtsabsolventen zu erreichen, so die Wissenschaftssenatorin, was dem Bedarf entspreche. In ihre neuesten Berechnungen zum künftigen Lehrkräftebedarf bezieht die Wissenschaftsverwaltung ein, dass sich der Geburtenknick auf die Berliner Schülerzahlen auswirken werde. Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx.
Wir müssen ganz klar und wesentlich stärker und struktureller auseinanderhalten, was ist der Bedarf jetzt in den Schulen und was ist der Bedarf im Jahre 2032. Wenn der prognostizierte Geburtenknick bereits vollständig eingetroffen ist.
Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, pocht allerdings auf eine höhere Zahl von 2500 Lehramtsabsolventen, um den Einstellungsbedarf zu decken. 2000 zusätzlich seien im Übrigen nötig, wenn man bisher befristet eingestellte, nicht voll ausgebildete Lehrkräfte auch zu einem Abschluss führen oder sie durch qualifizierte Lehrkräfte ersetzen wolle.
Reden wir nur über grundständig Qualifizierte? Dann sind es 2500. Nehmen wir die 2000 noch mit dazu, der befristeten Arbeitsverträge.
Die Universitäten rechnen derzeit nach, was überhaupt möglich ist, wenn es darum geht, die verabredete Zahl von Lehrkräften auszubilden. Laut den Hochschulverträgen zwischen dem Land Berlin und den Universitäten sollen diese künftig 2500 Lehramtsstudierende zum Abschluss bringen. Wie andere Senatsressorts muss aber auch die Wissenschaftsverwaltung sparen, nämlich rund 100 Millionen Euro in diesem Jahr bei den Hochschulverträgen. Für die beiden kommenden Jahre sind in dem Ressort jeweils Kürzungen um rund 80 Millionen Euro im Gespräch. Die Unis bräuchten langfristige Planungssicherheit, betont die Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz und Präsidentin der Humboldt-Universität Julia von Blumenthal. Unbesetzte Studienplätze könnten sie sich angesichts begrenzter öffentlicher Mittel nicht leisten.
Dann müssen wir auch im Bereich der Lehrkräftebildung darauf schauen, wo wir Doppelangebote haben, die nicht mehr auslastbar sind.
In manchen Fächern fehlten Interessenten für ein Lehramtsstudium. Ein Beispiel ist Mathematik.
Kirsten Buchmann berichtete. Gerade erst ist das TV-Duell verhallt, da sind die ersten Stimmen für die Bundestagswahl schon abgegeben. Seit heute haben die Briefwahlstellen geöffnet. Dort kann man seine Unterlagen abholen und auch sofort ausfüllen und abgeben. Überall in Brandenburg und Berlin werden zudem diese Briefwahlunterlagen jetzt verschickt. Beantragen kann man sie noch bis zum 21. Februar. Für Verwaltungen wie in Neuhausen im Kreis Spree-Neiße bedeutet das Dauerbeschäftigung, hat rbb24-Reporterin Aline Anders-Lepsch beobachtet.
Montagmorgen. 5 Wahlscheinbeantragungen sind übers Wochenende in der Gemeindeverwaltung eingegangen. Die werden jetzt gescannt und die Umschläge mit Wahlschein dann fertig gemacht. Hier in Neuhausen sieht es jetzt gerade nicht so nach Stress im Wahlbüro aus. Das ist aber die Ruhe nach dem Sturm, sagt Bürgermeister Dieter Perko.
Wir haben jetzt per Freitag rund 600 Briefwahlunterlagen verpackt und zugeschickt. Und wir haben ja noch ziemlich 14 Tage.
Die 600 Anträge lagen schon im Haus. Aber erst am Donnerstag kamen die Wahlscheine und dann wurde eben im Akkord verpackt. Und jetzt wird eher kleckerweise abgearbeitet. Immer wenn Online-Beantragungen reinkommen oder mit die Post reinkommt oder jemand spontan einfach so reinkommt, so wie am Vormittag Rentnerin Maria Brux.
Es ist mir wichtig, dass ich persönlich alles hole und wieder abgebe. Mit der Post weiß ich nicht, ob es pünktlich ankommt.
Wobei die auf RBB-Anfrage versichert, dass alles klappt.
Briefwahlunterlagen werden demnach priorisiert behandelt. Dafür sei auch zusätzliches Personal eingestellt worden.
Extra Personal gibt's bei der Neuhausener Gemeindeverwaltung nicht. Dass immer mehr also vom Briefwahlrecht Gebrauch machen, beschäftigt hier alle dauerhaft. Und Bürgermeister Dieter Perko schätzt:
Wir hatten bei der Bundestagswahl bei der letzten 25% Briefwähler von insgesamt 4.800 Wähler. Und ich vermute, das werden in diesem Jahr noch mal mehr.
Egal ob per Post oder als Abholer, Rentnerin Maria Brucks ist froh, die Möglichkeit überhaupt zu haben, unabhängig vom 23. Februar zu wählen.
Mir ist immer wählen richtig, weil wir ja da mitmischen können. Und ich meine, mein Mann wird im März 95 und da können wir beide nicht so per Fuß.
Also nimmt sie die Wahlscheine heute mit nach Hause und bringt sie bis zum 23.02. zurück, wann die Zeit und die Gelenke es eben erlauben.
Eine Reportage aus Neuhausen im Kreis Spree-Neiße von Aline Anders-Lepsch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Junge, engagierte Ehrenamtliche helfen Jugendlichen in psychischen Krisen, und zwar beim U25-Projekt der Berliner Caritas. Hier geht es vor allem um Suizidprävention. Viktoria Szewczek ist 21 und studiert Chemie in Berlin. Seit 5 Jahren berät sie neben ihrem Studium Jugendliche in psychischen Krisen. Sie weiß, wie wichtig es ist, jemanden in diesem Alter zu haben, der einem zuhört.
Dadurch, dass ich ja selbst schwer psychisch krank war und selbst niemanden hatte, mit dem ich reden konnte, habe ich mir, als ich dann U25 entdeckt habe, mir gedacht, dass ich halt zumindest anderen dann helfen kann, die vielleicht in derselben Situation sind, und dass ich dann quasi die Person sein kann, die ich nicht hatte damals. Es gibt mir das Gefühl, dass es nicht umsonst war, dass ich sowas erleben musste.
Viele Jugendliche wissen nicht, wem sie sich in dieser Situation anvertrauen können. U25 ist ein kostenloses, anonymes Online-Angebot. Der Kontakt verläuft über E-Mails. Die Ansprechpartner sind ständig erreichbar.
Junge Menschen, vor allem bis 25 Jahren, die können sich melden und eine Erstmail schreiben. Das heißt, die können sich alles aus der Seele schreiben. Und einfach eine Person zu haben, die jetzt nicht in dem eigenen Kreis drin ist, die sich quasi von außen hinguckt und komplett neutral da ist, das hilft vielen auch. Viele nutzen das auch als Überbrückung, wenn sie auf einen Therapieplatz warten.
Die Konflikte der Jugendlichen reichen von familiären Problemen über Schulstress, Identitätssuche, Streit mit Freunden bis hin zu Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Viktoria Szewczek verlor in jungen Jahren ihre Mutter, dann kam noch ein Schulwechsel und Mobbing hinzu. Irgendwann ging's nicht mehr.
Ich bin mit 11 relativ schlagartig schwer depressiv geworden, habe mich selbst verletzt, bin dann irgendwann auch in eine Essstörung gerutscht. Ich konnte kaum mehr schlafen. Im Grunde genommen ist das dann alles in einem Suizidversuch gemündet, in einem sehr schweren.
Dank professioneller Hilfe und viel Zuwendung in der Familie konnte sie ihre frühe Krise überwinden. In Berlin engagieren sich aktuell 61 Peer-to-Peer-Beraterinnen und Berater bei U25 der Caritas. Peer bedeutet hier von gleich zu gleich. Das psychologisch ausgebildete Team bei U25 steht den jungen Ehrenamtlichen immer zur Seite. Viktoria Szewczek kommt hier regelmäßig vorbei.
Hallo.
Hi Viktoria, schön, dass du da bist. Komm rein.
Vor dem ersten Einsatz erhalten alle Ehrenamtliche eine 4-monatige Schulung, erklärt die hauptamtliche U25-Teamleiterin Martina Witsch.
In dem Zeitraum werden die PeerberaterInnen auch geschult über Suizidvorhaben. Es geht über verschiedene Hintergründe von psychischen Erkrankungen, Depressionen. Und auch in der Zeit passiert auch etwas Selbsterfahrung, also dass die über sich noch mehr kennenlernen.
Die Kontaktaufnahme zu einem ehrenamtlichen Gesprächspartner oder einer Gesprächspartnerin ist für Hilfesuchende niederschwellig. Im Netz einfach die Online-Plattform u25-deutschland.de aufrufen, den Help-Button anklicken, einen Pseudonymnamen wählen und losschreiben, sagt Martina Witsch.
Für die meisten ist online sehr, sehr naheliegend. Also zum einen, weil die dann anonym bleiben können. Zum anderen ist es auch die ständige Erreichbarkeit heutzutage online.
Das U25-Angebot gibt es mittlerweile in ganz Deutschland und die Nachfrage ist groß und wächst weiter. Viktoria Cevceks Appell an alle jungen Menschen, die in einer Krise stecken.
Redet darüber und traut euch, darüber zu reden. Und wenn die Eltern nicht verfügbar sind, redet mit den Freunden darüber oder wendet euch zum Beispiel an irgendeine Beratungsstelle.
Viktoria Cevcek will so lange wie möglich weiterhelfen, denn sie ist überzeugt, dass es aus jeder Krise einen Ausweg gibt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.